SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Karlsruhe bekommt in diesen Tagen Besuch aus der ganzen Welt. Protestantische und orthodoxe Kirchen aus allen Kontinenten schicken rund 800 Delegierte zur Vollversammlung des Weltkirchenrats, die am Mittwoch beginnt. Dazu kommen mehrere tausend Gäste zum Begleitprogramm, einem bunten Mix aus kirchlichen und gesellschaftspolitischen Diskussionen, Workshops und Kulturveranstaltungen. Je nach Herkunft reisen die Gäste mit Flugzeug oder Bahn an. Einige haben sich per Fahrrad auf den Weg gemacht, wie ein Ehepaar aus Lörrach, das Matthias Zeller getroffen hat.
Die Fahrradklingel funktioniert, die Fahrradtaschen sind montiert, die grüne Isomatte ist zusammengerollt und festgeschnürt. Der 64-jährige Robert Kölplin und seine 2 Jahre jüngere Frau Elisabeth Blum und ihre Fahrräder sind startbereit. Auf dem Kopf tragen die beiden Fahrradpilger aus Lörrach silbernfarbene Fahrradhelme und über dem Oberkörper blaue Radler-Shirts. Im Fall von Robert Kölplin mit einem englischen Spruch drauf. Der lautet auf Deutsch übersetzt: Unterschätze nie einen alten Mann mit einem Fahrrad. So würde es Robert Kölplin, freundlich und zurückhaltend wie er ist, wohl nicht selbst sagen. Das Shirt war ein Abschiedsgeschenk seiner Arbeitskollegen zum Vorruhestand. Aber den rund 250 Kilometer bis nächsten Mittwoch in Karlsruhe mit bis zu 60 Radkilometern am Tag sieht er gelassen entgegen.
Also ich fahre hier regelmäßig Rad und wir haben jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder Touren gemacht, so in diesem Bereich. Also jetzt noch keine mehrtägigen, aber wir sind da vorbereitet.
Das Ehepaar ist vorbereitet und in Vorfreude auf das, was sie beim Fahrradpilgern nach Karlsruhe erwartet. Allerdings ist das Pilgern, das eigentlich eine katholische Tradition hat, für Elisabeth Blum als Protestantin noch gewöhnungsbedürftig.
Ich bin auch noch nie gepilgert. Das ist für mich jetzt das erste Mal, dass ich sowas mache. Bin ganz gespannt drauf.
Gemeinsam radeln, singen, morgens, mittags und abends gemeinsam beten und auf der Pilgerfahrt Gastfreundschaft erleben, beim Nachtquartier in kirchlichen Gemeindehäusern mit Isomatte und Schlafsack. Das und vor allem die Begegnung mit anderen Christen reizt Elisabeth Blum und ihren Mann Robert Kölplin.
Ja, dass man die Zwischenstation machen kann, dass man in anderen Gemeinden unterkommt. Und dass man da auch mit anderen Gemeinden zusammentreffen kann.
Was ich spannend finde, ist eben mit anderen Menschen unterwegs zu sein, die kennenzulernen, zu schauen, wie sind deren Ideen von Kirche, dann eben gemeinsam Gottesdienst zu feiern, zu singen, zu beten, klar. Und dann das Ziel vor Augen zu haben, dass man eben in Karlsruhe ankommt und dort einen gemeinsamen Gottesdienst feiert.
Was dann bleibt, sind wohl viele Erinnerungen und die Rückfahrt nach Lörrach, wenn auch nicht mit dem Fahrrad.
Ja, das ist doch eine ganz nette Strecke, schon nochmal von Karlsruhe zurück. Könnte man nicht in einem Tag machen und dann fahren wir lieber mit dem Zug zurück.
Ja, klingt doch nach einem vernünftigen Kompromiss. Matthias Zeller hat ein Lörracher Paar getroffen, das per Fahrrad zum Weltkirchenratstreffen nach Karlsruhe fährt. Während die meisten Kirchengemeinden bei uns immer kleiner werden, wird die russisch-orthodoxe Gemeinde in Mannheim immer größer. Denn seit dem russischen Angriffskrieg kommen auch die Geflüchteten aus der Ukraine in den Gottesdienst. Russen und Ukrainerinnen feiern ihn also gemeinsam. Wie das aussieht, hat sich Claudia Barthe angeschaut.
In dem dunklen Kirchenraum brennen in Metallständern dünne Wachskerzen, die einige Gottesdienstbesucher entzünden, nachdem sie die aktuelle Tagesikone geküsst haben. Kurz vor 9 Uhr am Donnerstagmorgen haben sich bereits um die 20 Gemeindemitglieder zum Gebet eingefunden. Die meisten sind Frauen. Einige von ihnen seien erst vor kurzem aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet, sagt Andrei Luschpin. Der studierte Elektrotechniker ist seit 2008 ehrenamtlich als Mitglied des Kirchengemeinderates aktiv.
Als der Krieg begonnen hat, haben wir auch versucht, erste Anlaufstelle zu werden, wo wir die Menschen einfach mal unterstützt haben, bei der Wohnungssuche geholfen haben.
Es herrscht viel Bewegung im Kircheninneren. Immer wieder kommen neue Gottesdienstbesucher dazu, begrüßen die anderen. Sie alle scheinen sich untereinander zu kennen. Der russische Angriffskrieg beschäftigt die Menschen zwar, sagt Andrei Luschpin, aber
auf unserem Kirchengelände wird jetzt nicht über diese Probleme gesprochen. Das untersagt auch unser Metropolit Mark.
Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Auslandskirche in Deutschland, Metropolit Mark in Berlin, hatte im Mai erklärt, dass er den Krieg gegen die Ukraine für ein Verbrechen halte. Aber einen Bruch mit der russisch-orthodoxen Mutterkirche in Russland und Patriarch und Putin-Unterstützer Kirill gibt es nicht.
Unsere Bischöfen und Metropoliten sind nicht der gleichen Meinung mit dem Patriarchen. Aber um die Einheit der Kirche zu bewahren, sind wir mit dem Moskauer Patriarchat weiterhin zusammen. Ja. Ich sag mal so, Patriarchen kommen und gehen, die Kirche bleibt. Das ist nur eine Zeitaufnahme.
80 Jahre existiert die russisch-orthodoxe Gemeinde in Mannheim mittlerweile. 1942 wurde sie mitten im Zweiten Weltkrieg von Kriegsgefangenen gegründet. Ende der 80er Jahre stand die Gemeinde kurz vor dem Aussterben. Erst als die Grenze der ehemaligen Sowjetunion geöffnet wurde und viele Spätaussiedler nach Deutschland kamen, belebte sie sich wieder. Mittlerweile hat die Gemeinde mehr als 460 Mitglieder aus unterschiedlichen Ländern.
Wir versuchen uns natürlich an Evangelium zu halten. Und dort steht, als Christ ist man kein Russe, kein Ukrainer. Wir sind Christen. Wir können nur das eine tun, wir halten zusammen, damit diese Krieg vielleicht auch zu Ende geht.
Mehr zur russisch-orthodoxen und anderen muttersprachlichen Gemeinden hier bei uns können Sie in unserer Podcast-Serie SWR Aktuell Mondial in der ARD-Audiothek hören. Das empfindliche Verhältnis von russischen und ukrainischen Gläubigen wird auch bei der Vollversammlung des Weltkirchenrats eine Rolle spielen, an der Delegierte aus beiden Ländern teilnehmen. Alle 8 Jahre schicken rund 350 protestantische und orthodoxe Kirchen in aller Welt Delegierte zur Vollversammlung des Weltkirchenrats. Ein großes Ökumenetreffen, das zuletzt in Südkorea und Brasilien stattfand. Nun kommt es zum ersten Mal nach Deutschland, und zwar nach Karlsruhe. Gastgeber sind die evangelischen Kirchen in Elsass-Lothringen und die Badische Landeskirche, mit deren Bischöfin Heike Springhardt ich vor der Sendung gesprochen habe. Frau Bischöfin, worauf freuen Sie sich am meisten?
Ich freue mich sehr darauf, dass in Karlsruhe eigentlich die ganze Welt wie in so einem Brennpunkt versammelt ist und es nicht nur ein buntes Bild von Menschen geben wird, sondern die alle miteinander feiern, auch um die harten Fragen ringen und diskutieren, und setze darauf, dass in der Mischung aus geplantem Programm, das ja reichhaltig ist, und aber eben auch den zufälligen Begegnungen, die sich bei sowas dann ergeben, auch wirklich nochmal was ereignet. Also da gucke ich jetzt wirklich sehr gespannt und vorfreudig drauf.
Jetzt ist das Themenspektrum, das ab Mittwoch verhandelt wird, ja sehr breit. Neben ökumenischen Fragen geht es um Frieden und Gewalt, um Menschenrechte und Gerechtigkeit, Rassismus, Kolonialismus und die Klimakrise. Von welchem dieser Themen versprechen Sie sich denn die wichtigsten Impulse?
Na, ich denke, dass das Thema Versöhnung, Krieg und Frieden und die Frage von Gerechtigkeit, dass das eigentlich die zentralen Fragen sind. Und ich denke eigentlich, das Entscheidende ist, dass wir hier im globalen Norden mit den Kirchen des globalen Südens, dass wir da auch voneinander lernen und hören, was beschäftigt die. Das ist oft sehr herausfordernd, ja, weil die gesellschaftlichen Diskussionen in unseren unterschiedlichen Weltgegenden sehr unterschiedlich laufen. Aber umso wichtiger ist es ja, sie zu führen, und zwar so, dass wir auch voneinander lernen. Ja, nicht nur wir als die, die alle wissen, wie es geht.
Das Thema Krieg und Frieden ist ja auch vor dem Hintergrund besonders spannend, als da Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche und Vertreter, Delegierte der ukrainisch-orthodoxen Kirche zur Vollversammlung kommen. Das Thema Ukraine wird zwar nicht in der Begegnung mit den beiden öffentlich verhandelt, aber sie sind doch anwesend, wenn über die Ukraine diskutiert wird. Welche Gespräche, welche vielleicht auch Konflikte erwarten Sie da?
Na, ich finde schon mal entscheidend, das war ja durchaus auch umstritten, dass sowohl russisch-orthodoxe Vertreter als auch ukrainische da sind, weil ich denke, dass das die Chance von so einer Vollversammlung oder von Kirche überhaupt ist, dass jenseits der politischen Gegensätze auch nochmal Gespräch entsteht. Ich denke, unsere Aufgabe als Kirchen ist es, die Kräfte zu stärken, die den Frieden und demokratische Zivilgesellschaften dem dienen, den aufbauen helfen, ja. Und nun gucke ich natürlich mit einer großen Spannung, wie alle anderen auch, darauf, wie werden gerade die Vertreter der russisch-orthodoxen Delegation auch auftreten, ja. Aber wir müssen ja damit rechnen, dass es auch in Russland sehr unterschiedliche Haltungen gibt. Die hochproblematischen Äußerungen des Moskauer Patriarchen Kyrill, der nicht kommen wird, ja, die gilt es klar zu verurteilen, ja. Also es geht nicht Krieg, religiös zu befeuern oder gar zu stützen, was er ja tut. Und auch dafür ist diese Versammlung da. Ja, zu sagen, hier unter christlichen Geschwistern kann man noch mal viel härter streiten und sagen, das geht vom Kern unseres Christseins nicht, dass wir kriegstreiberisch agieren und agitieren. Und
aber es ist ja so, dass die Mitglieder der russisch-orthodoxen Kirche Kirills Position kaum in Frage stellen, zumindest nicht offen. Ist es da nicht ein Fehler, eine solche Kirche an der Vollversammlung teilnehmen zu lassen?
Naja, ich glaube, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass auch Gespräch hilft, dass diese Vertreter sich auch von den Diskussionen beeindrucken lassen, die hier laufen. Außerdem, finde ich, müssen wir in Rechnung tragen, das bleibt doch auch für uns eine Blackbox, wie frei dürfen die denn eigentlich sprechen? Also allemal in Russland, wenn sie in Russland sind, dass sie das nicht frei dürfen, dafür gibt es ja immer wieder Anzeichen. Ich sage Ihnen mal, was mir ein Zeichen der Hoffnung ist. Ja, als der Zentralausschuss des Ökumenischen Rats der Kirchen vor wenigen Wochen in Genf getagt hat, waren auch Vertreter der russischen orthodoxen Kirche dabei. Und da hat der Ökumenische Rat der Kirchen eine Erklärung zur Ukraine mit der Verurteilung auch des Ukraine-Krieges oder des Angriffskriegs gegen die Ukraine veröffentlicht. Und diese wurde einstimmig auch mit den Stimmen der Delegierten der russisch-orthodoxen Kirche verabschiedet.
Es ist echt eine Gratwanderung, sowohl für die Delegierten als auch für Sie als Gastgeberin. Es gibt aber noch viele, viele andere Themen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass die Gruppen, die normalerweise weniger den Ton angeben, die ja oft auch untergehen bei solchen Großveranstaltungen, für die gibt es spezielle Vortreffen, nämlich für junge Delegierte, für solche mit Behinderung und für Mitglieder indigener Gemeinschaften. Was erhoffen Sie sich davon?
Na, ich denke, es ist genau wie Sie sagen wichtig, dass die, die sonst sich als versprengselt am Rand und einzeln erleben, sich miteinander austauschen. Was sind unsere Anliegen und wie können wir sie gut zu Gehör bringen? Ja, also schon mal die Stärkung untereinander ist, denke ich, wichtig. Und um dann vielleicht auch zu verabreden, was sind die Themen, die wir einspielen wollen in die Vollversammlung.
Ebenso werden das wahrscheinlich auch die Kirchen aus Palästina tun wollen, die unter der israelischen Besatzung leiden. Und stellvertretend für sie werden vermutlich südafrikanische Kirchen beantragen, über eine Resolution abzustimmen, die Israel als Apartheidstaat bezeichnen soll. Wie denken Sie, wird das ausgehen?
Also ich persönlich und die deutsche Delegation, der ich nicht angehöre, ja, halte nichts davon, Israel als Apartheidsstaat zu bezeichnen. Und ich gehe davon aus, dass so eine Resolution nicht durchgehen wird. Zum einen ist das Verfahren, das beim Ökumenischen Rat der Kirchen gilt, das sogenannte Konsensprinzip. Es wird nicht abgestimmt, sondern es wird so lange diskutiert, bis sich alle einig sind. Und da die deutsche Delegation sich aber schon darauf verständigt hat, einer solchen Resolution nicht zuzustimmen, ist es nicht zu erwarten, dass so eine Resolution durchgeht.
Ja? Jetzt gibt es ja auch andere Gruppen im Weltkirchenrat, die finden, dass allein schon der Antrag, Israel als Apartheidstaat zu bezeichnen, antisemitisch sei und fordern, dass der Rat dies auch öffentlich kritisiert.
Das ist gerade für uns ja eine heiße Diskussion. Für mich persönlich, für uns als Badische Landeskirche und auch für die EKD insgesamt ist völlig klar, dass wir an der Seite unserer jüdischen Glaubensgeschwister stehen. Ja, dass wir alles dafür tun wollen und müssen, dass in unsere deutschen Diskussionen keine antisemitischen Töne kommen. Ich habe mich auch persönlich in der Kirchenkonferenz dafür eingesetzt und auch im Gespräch mit dem Generalsekretär ja zu sagen, macht euch klar, die Vollversammlung tagt in Deutschland. Ja, es wäre eine Katastrophe, wenn mit Karlsruhe 2022 Beschlüsse verbunden werden, die antisemitisch sind.
Da ist ja vor allem die Frage, scheint mir, wo liegt die Grenze zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus?
Genau, das ist die Streitfrage. Wir als evangelische Kirche stehen ja vor der Situation, dass wir die enge Verbundenheit mit dem Judentum haben. Wir sind als christliche Kirche nicht zu denken ohne Judentum und ohne die jüdischen Wurzeln. Jesus war Jude, ja. Wir sind aus dem Judentum erwachsen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir in der weltweiten Gemeinschaft der christlichen Geschwister leben. Dazu gehören auch die christlichen Geschwister in Palästina. Und ich persönlich, und das hat ja auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden so formuliert, finde, man muss schon unterscheiden zwischen Kritik an der israelischen Regierung, die möglich sein muss, und einer Fundamentalkritik an Israel, die dann nicht mehr unterscheidet zwischen Judentum und dem Staat. Ja? Also es ist für mich völlig klar und unbestritten, das Existenzrecht Israels. Es ist für mich persönlich auch klar, dass BDS aus Deutschland nicht propagiert werden kann.
Das ist die Boykottbewegung, die versucht, Produkte aus Israel zu boykottieren.
Genau. Es ist für mich aber auch klar, dass wir nicht die Ohren verschließen dürfen vor dem, was uns palästinensische Christinnen und Christen zum Teil auch ja sehr flehentlich über ihre Situation berichten. Und ich glaube, es wäre schon viel gewonnen, wenn wir dazu beitragen, dass klar ist, die Weltgemeinschaft, sag ich mal, aus Jüdinnen und Juden und Christinnen und Christen, ist auch davon getragen, dass man auch die Situation der anderen sieht. Dazu gehört auch, Gewalt von palästinensischer Seite klar zu verurteilen. Angriffe, ja, der Hamas. Und gleichzeitig klar zu benennen, wo völkerrechtswidriges Verhalten Israels da ist. Und das sozusagen in einem Ton, der gehört werden kann, das ist schon eine große Herausforderung. Und ich hoffe, dass es gelingt, dass bei der Vollversammlung diese wirklich verfahrene und ja auch von Dilemmata geprägte Situation auf eine produktive Weise diskutiert werden kann und das deutlich bleibt. Das ist ein wichtiges, aber nicht das einzige Thema der Vollversammlung.
Reformen oder Festhalten am bisherigen Kurs? Mehr oder weniger Einfluss südlicher Länder? Wohin die Reise geht in der katholischen Kirche, hängt von der nächsten Papstwahl ab. Der amtierende Papst Franziskus ist nicht mehr der Jüngste und seit Benedikt XVI. Zurückgetreten ist, kommt das auch für Franziskus in Betracht. Und so war seine Berufung von 20 neuen Kardinälen gestern eine Weichenstellung. Denn schließlich sind es die Kardinäle, die den Papst wählen. Kurz vor deren Versammlung, dem sogenannten Konsistorium, hat Franziskus ihre Zahl auf 227 erhöht. Lisa Weiß berichtet.
Sie sitzen in einem Halbkreis vor Papst Franziskus, die Kirchenmänner, die jetzt Kardinäle werden. Einer nach dem anderen erheben sie sich, einzeln treten sie nach vorne, knien sich vor den Papst. Aus seinen Händen erhalten sie die traditionelle Kopfbedeckung, das rote Berett, den Kardinalsring und ihre Ernennungsurkunde. 20 Kardinäle sind es, die Franziskus hier ernennt. 16 von ihnen sind unter 80 Jahren. Das Alter ist wichtig, denn nur Kardinäle, die bei einer Papstwahl noch jünger als 80 sind, sind wahlberechtigt. Indem er jüngere Kardinäle ernennt, kann Franziskus also versuchen, indirekt Einfluss auf die Wahl seines Nachfolgers zu nehmen, in der Hoffnung, dass sein Weg weitergeführt wird. Doch worauf legt Franziskus Wert? Kurz zuvor hat er in seiner Predigt beschrieben, was aus seiner Sicht einen guten Kardinal ausmacht. Ein Kardinal liebt die Kirche, immer mit demselben geistlichen Feuer, ob er nun mit großen oder kleinen Fragen befasst ist, ob er die Großen dieser Welt trifft oder die Kleinen, die vor Gott groß sind. Das betont Franziskus mehrmals. Ein Kardinal müsse sich um die große Diplomatie genauso kümmern wie um die kleinen pastoralen Angelegenheiten. Eine Beschreibung, die zum Beispiel auf den neu ernannten Kardinal Leonardo Steiner zutrifft, Erzbischof von Manaus im Amazonasgebiet, eine Gegend, die schlimm von der Corona-Pandemie betroffen war. Steiner half dabei mit, Sauerstoffflaschen zu verteilen. Der Brasilianer mit deutschen Wurzeln ist gleichzeitig ein Kritiker von Brasiliens rechtspopulistischer Regierung. Für ihn kein Widerspruch.
Wir alle gehören zu einer Gemeinschaft. Wir nehmen nicht teil in einer Partei, aber politisch sind wir alle. Das heißt, wir haben eine Verantwortung in der Gemeinde.
Große Fragen der Politik, die sind auch für den US-Amerikaner Robert McElroy ein Thema. Als Bischof der Grenzstadt San Diego macht er sich für Migranten stark und hat sich dabei auch mit der Regierung Trump angelegt. Auch Rassismus, Einwanderung oder Klimawandel sieht McElroy als wichtige Themen für die Kirche. Ich bin neu im Kardinalskollegium, ich muss noch viel lernen. Aber ich freue mich, den Lernprozess anzufangen. Und ich bin sehr dankbar über die neue Mission, die mir anvertraut wurde. Und ich freue mich, auf jede mögliche Weise mitzuwirken. McElroy gilt als Reformer und als starker Unterstützer des Papstes. Franziskus hat ihn zum Kardinal ernannt, den eigentlich einflussreicheren konservativen Vorsitzenden der US-amerikanischen Bischofskonferenz dagegen übergangen. Ein Zeichen. Franziskus ernennt auch Kardinäle, die aus Regionen kommen, die noch nie einen Kardinal gestellt haben, wie Osttimor. Durch die neuen Kardinäle aus Paraguay, Singapur oder Korea wird die Kirche internationaler. Und wie geht es nun weiter? Wenn man die neuen Kardinäle dazu rechnet, hat Papst Franziskus den Großteil der wahlberechtigten Kardinäle ernannt. Theoretisch ist es also wahrscheinlich, dass sich eine Zweidrittelmehrheit findet für einen Papst, der irgendwann den Weg von Franziskus weiterführt.
Aus Rom war das Lisa Weiß zur Ernennung von 20 neuen Kardinälen, die bei der nächsten Papstwahl mitentscheiden. Jedes Jahr besuchen rund 700.000 Menschen das Kloster Maria Laach, eine beeindruckende Benediktinerabtei im Norden von Rheinland-Pfalz. Die Mönche dort arbeiten in einem guten Dutzend Klosterbetrieben mit, denn die Gewinne brauchen sie, weil die Abtei wie alle Klöster keine direkten Kirchensteuermittler erhält. Am bekanntesten ist die klostereigene Keramikmanufaktur. Michael Lang war für uns dort.
Die Glocken der Benediktinerabtei Maria Laach rufen zur Morgenandacht. Aber nicht alle Mönche sind immer da. In der Keramikmanufaktur des Klosters laufen die Maschinen an. Bruder Stefan will mit seinem Team neue Trinkbecher produzieren. Der Ton für die Keramiken bestimmt oft, ob der Mönch Zeit für den Gottesdienst hat oder nicht.
Ich bin oft nicht im Chor, weil die Arbeit dann hier ruft. Das Gebet findet dann auf dem Arbeitsplatz statt. Das ist eine schwierige Kombination. Aber die macht das Leben auch spannend.
An einer Wand hängt eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie von Theodor Bogler. Auf den Bauhauskeramiker und Mönch von Maria Laach gehen immer noch viele Produkte der Keramikmanufaktur zurück. Die rund 100 Jahre alten Bauhausformen passen gut hierher, meint Bruder Stefan.
Bauhaus reduziert sich aufs Notwendige. Ich glaube, das macht Romanik und klösterliches Leben tut das auch.
Überall in der Werkstatt hängen Bilder mit christlichen Motiven und Kruzifixe an den Wänden. Die Keramikwerkstatt ist trotz des wirtschaftlichen Erfolgs ein Ort im Kloster geblieben. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuen sich über die klösterliche Ruhe und über die Zusammenarbeit mit den Mönchen. Auch die Porzellanmalerin Andrea Lange.
Bei uns ist jeder gleichberechtigt in unserem Team und jede Arbeit, mag sie noch so einfach sein, ist in der Keramik doppelt wichtig.
Tausende Teller, Becher und Tassen produziert das Team jedes Jahr. Alles ist Handarbeit, auch die neuen Urnen. Bruder Stefan formt oft Einzelstücke zusammen mit den Angehörigen der Verstorbenen.
Das ist eine Zeit, die ich für mich gerne gebe. Ich selber habe es erfahren in traurigen Momenten, wie kostbar das ist, zu spüren, da ist jemand, der nicht auf die Uhr guckt, der jetzt einfach nur da ist und ist, der mit mir den Weg geht. Und genau das ist das, was ich hier machen möchte, demjenigen einfach die Zeit schenken.
Und so kann es sein, dass er auch beim nächsten Gottesdienst in der Klosterkirche von Maria Laach wieder fehlen wird.
Wer gerne liest, kommt an Elizabeth Stroud kaum vorbei. Die US-amerikanische Schriftstellerin bekommt für ihre Bücher höchste Anerkennung. Im September fliegt sie nach Hamburg, um den Siegfried-Lenz-Preis abzuholen. Den weltberühmten Pulitzer-Preis hat sie bereits in der Tasche, wie auch den italienischen Premio Bancarella. Beide erhielt sie für ein und denselben Roman, Mit Blick aufs Meer. Und der hat auch meine Kollegin Leonore Kratz begeistert. Leonore, der Titel riecht ja förmlich nach Urlaub, Strand und Sonne.
Ja, total. Und ehrlich gesagt hätte ich das Buch deshalb fast gar nicht gekauft. Ich finde nämlich, dass der Titel sich so ein bisschen nach kitschigen Heimatromanen anhört. Ich habe das Buch nur deshalb gelesen, weil meine Buchhändlerin es empfohlen hat und zum Glück habe ich das getan. Mit Blick aufs Meer, das ist eine Sammlung von Minigeschichten, die so mit losen Fäden miteinander verknüpft sind. Und es geht um die Einwohnerinnen und Einwohner der kleinen Küstenstadt Crosby im US-amerikanischen Staat Maine. Von dort kommt auch die Autorin Elizabeth Stroud. Und wie sie die verschiedenen Charaktere zeichnet, das hat mich wirklich fasziniert. Also das kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Tierzeichnungen bei Picasso. Die bestehen ja aus ganz wenigen Pinselstrichen und sind trotzdem völlig klar, stehen sie vor einem. Und als Leserin kann ich so, wie wenn ich in einem Café sitze und Passanten beobachte, in die Lebenswege und Schicksale verschiedenster Menschen eintauchen und dabei auch mal so über mein eigenes Leben sinnieren.
Sind denn die Leute in den verschiedenen Geschichten alle gleich wichtig oder gibt es da eine Hauptperson, bei der die Fäden zusammenlaufen?
Ja, die gibt's. Das ist Olive Kittredge und so heißt der Roman auch in der englischen Originalversion. Olive ist eine pensionierte Mathematiklehrerin und ihr Mann Henry war viele Jahre Apotheker im Ort. Und Olive kennt deswegen einfach fast alle Einwohner von Crosby. Das sind entweder ehemalige Schülerinnen und Schüler oder Kunden aus der Apotheke oder die Lebenswege haben sich eben anders wie gekreuzt. Und man lernt dann im Buch zum Beispiel die rothaarige Barpianistin Angie kennen. Die trinkt gegen Lampenfieber immer Wodka und die hat seit vielen Jahren eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Es geht auch mal um Olives Sohn Christopher, der hat eine Städterin geheiratet, die nicht so sympathisch ist und wegen der er dann auch aus Crosby wegzieht und den Kontakt mit seiner Mutter eigentlich so gut es geht meidet. Und man lernt Denise kennen, die hat als junge Frau bei Henry in der Apotheke gearbeitet und ist ganz früh Witwe geworden. Graue Maus und Mäuschen nennt Olive sie abfällig und Olive ist sowieso oft genervt von anderen. Und obwohl sie manchmal gerne liebenswürdiger wäre, schafft sie das einfach nicht. Also in Olives Leben gibt es hilflose und einsame Momente, aber es gibt auch gelungene Situationen und unerwartete Freundschaften. Letztendlich kann man sagen, steckt in allen Geschichten die Frage, wie man das schaffen kann, sein Leben trotz Rückschlägen oder falschen Entscheidungen zu nutzen und vielleicht ja sogar zu genießen.
Das ist eine ganz wichtige Frage, auch wenn alles so ein bisschen melancholisch klingt. Ist das Buch überhaupt geeignet für den Urlaub, wo man sich ja entspannen und genießen will?
Ja, unbedingt würde ich sagen, weil die Protagonistinnen und Protagonisten bei Stroud, ja, die haben tatsächlich ihr Päckchen zu tragen. Aber ich habe das als Trost wahrgenommen, denn so geht es uns ja irgendwie auch im wahren Leben. Und außerdem bringt die Autorin auch totale Leichtigkeit in die Erzählung. Einfach so, wie sie ihre Charaktere beschreibt, mit Humor und einem Auge für witzige Details. Und die Bewohner von Crosby, die erleben ja nicht nur schlechte Dinge. Olive Kittredge zum Beispiel, die verliebt sich als ältere Frau nochmal, ganz unerwartet. In wen, das soll hier natürlich nicht verraten werden. Aber mit Blick aufs Meer macht auf jeden Fall Lust auf noch mehr Geschichten aus Crosby. Und da habe ich zum Schluss noch eine gute Nachricht, denn es gibt noch einen zweiten Band aus dem Leben von Olive und ihrer Familie und Freunden.